Ja, ich bin immer noch dabei zu überlegen, wie ich euch alle in den nächsten 3 Stunden wach halten könnte. Und ich bin noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen. Ich habe die Technik informiert, habe gefragt, kann ich auch mit dem Mikro hier oder mit der technischen Grundausstattung vielleicht mal so ein bisschen durch die Reihen gehen? Gibt es Rückkopplung? Ich würde dann vielleicht den einen oder anderen wach machen wollen, vielleicht eine persönliche Frage stellen wollen. Also ich überlege mir die ganze Zeit, wie kann ich euch bei gefühlten 35 Grad nach vielleicht einer anstrengenden Anreise für dieses Thema begeistern? Wie kann ich euch in der ganzen Zeit Konzentration schenken? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Der Herr kann es. Und deswegen ist jedes Gebet willkommen. Ihr könnt jetzt gerne nochmal unterbrechen, für mich und für den Vortrag beten, aber auch für euch, dass euer Herz weit geöffnet ist. Weil heute Abend möchte euch der Herr etwas sagen. Es geht um ein Thema, was viele Menschen bindet. Ich habe bewusst diesen Begriff digitale Ketten gewählt. In der Bibel gibt es einige Hinweise, wie Satan uns an eine Kette bindet. Und das macht er so, dass er bestimmte Schlingen als erstes auswirft. Häufig ist man als Mensch in einer Sucht oder in einer schwierigen Situation nicht von vornherein an allen 4 Gliedmaßen, Arme, Hände, Beine, gekettet. Aber das geschieht, weil wir uns vielleicht in einer Sache von Satan zuerst die Schlinge zuwerfen lassen oder er uns versucht, an einer Stelle am Fuß, an der Hand, an irgendeinem Körperteil zu greifen. Und dann können aus solchen Schlingen auch irgendwann Ketten werden. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir wenden uns jetzt einem wirklich herausfordernden Thema zu. Du bist derjenige, der alle Ketten gesprengt hat. Du bist derjenige, der Freiheit schenken kann. Und gleichzeitig gibt es um uns herum, aber auch durchaus in unseren Gemeinden Menschen, die trotzdem angekettet sind, deren Bewegungsspielraum eingegrenzt ist. Aber du bist derselbe, du hast die gleiche Kraft, du hast auch jetzt die Kraft, dass wir uns hier in diesem Vortrag gut konzentrieren können. Ich möchte dich bitten, dass du uns offene Herzen schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Verantwortung mitzutragen, gerade in dem Bereich Seelsorge. Dass du derjenige bist, der vielleicht über jemanden, der heute Abend hier ist, in seine eigene Gemeinde hineinspricht. Du siehst aber auch vielleicht Geschwister, die unter uns, die jetzt selbst sogar betroffen sind. Und ich weiß und bin mir sehr sicher, es wird viele Betroffene hier geben unter uns. Ich möchte dich bitten, dass du für jeden heute Abend etwas bereithältst. Ich möchte dich bitten, dass du uns Veränderungen schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt die Regie übernimmst, dass du mir die richtigen Gedanken und Worte schenkst. Und dass du, ja, diese Worte fest in dem Herzen der jeweiligen Zuhörer verankerst, dass wir sie aufleben lassen können, dass wir sie in die Tat umsetzen und dass wir selbst Menschen sind, die dann in der Gemeinde vielleicht anfangen, selbst Seelsorger zu sein. Diesen Auftrag haben wir von dir direkt bekommen. Das ist großartig. Wir danken dir, dass du jetzt da bist, dass du wiederkommen wirst. Dafür danken wir dir, Herr. Auch wenn um uns herum, auch bei dem Thema digitale Ketten, vielleicht Situationen immer schwieriger werden. Danke, dass du da bist und dass du befreist. Amen. Ich habe versucht, durch den Titel schon eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Ihr wisst, eines der Grundprinzipien der Bibel besteht zum Beispiel darin, dass wir auch zwischen Wahrheit und Liebe immer eine Waagschale ins Gleichgewicht bringen sollen. Das betrifft uns auch in der Seelsorge. Jemanden dann auch durchaus eine Wahrheit in Liebe zu sagen. Und als ich diesen Titel ausgewählt hatte, moderne Süchte, digitale Ketten, gefangen und doch geliebt. Das ist für mich der Ausgleich. Wir werden heute viele Dinge betrachten, die mit Gefangensein zu tun haben. Aber ich möchte auch gleichzeitig am Anfang des Vortrages euch mitgeben, es bleibt dabei, der Herr liebt euch. Ihr seid geliebte Kinder. Und Gottes Geduld ist im Gegensatz zu unserer Geduld einfach unendlich. Und deswegen werden wir heute zum Beispiel auch darüber sprechen, dass es in bestimmten Suchtsituationen einen Rückfall gibt. Aber das Wichtigste ist, dass wir nach einem Rückfall wieder aufstehen. Zum Herrn aufschauen, ihn sehen und daran glauben und festhalten, dass er uns auch beim Hinfallen gesehen hat und dass seine Hand wirklich sehr nah an uns ist und er möchte uns aufhelfen. Und das ist das Gleichgewicht, was ich gerne auch hier in diesem Vortrag platzieren möchte. Der heutige Vortrag ist ein Vortrag über Verhaltenssüchte. Es geht um die Ursachen. Es geht um die Wirkung für deine Seele. Und es geht eben auch um die Freiheit, die Menschen in Süchten erleben können oder zumindest eine Heilung erfahren können. Und ich bin sehr dankbar, heute ist der Name schon häufiger gefallen, dass ich vor Jahren Roland Antholzer kennengelernt habe. Heute habe ich einige Mitstreiter mal persönlich begrüßen dürfen. Danke dir, Klaus, für den Vortrag, der uns in die biblische Seelsorge hineingeführt hat, der euch fokussiert hat, dass die Bibel auf alle seelsorgerlichen Fragen eine Antwort hat. Warum? Weil die Bibel zeitlos ist, weil die Bibel lebendig ist und weil in dem Wort der Bibel Kraft ist. Und diese Kraft verändert heute Menschen. Ich bin dankbar, dass ich dann für diesen Vortrag auch auf Dinge zurückgreifen durfte, die Roland schon vor Jahren ausgearbeitet hat. Ich bin dankbar, dass ich gleichzeitig auf Schulungsunterlagen von der GIP zurückgreifen durfte, die auch hervorragende Materialien erstellt haben, von denen wir heute profitieren können. Die Gliederung des Vortrages ist heute in 6 verschiedene Abschnitte unterteilt. Immer wenn ich eine Folie einblende, werde ich versuchen, etwas weniger zu reden. Dann möchte ich euch die Zeit geben, euch selbst zu orientieren. Ich bin dann euch total aus dem Konzept, das kann auch noch passieren. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der nachher auf die Liege muss, wenn ich mich vollkommen verausgabt habe. Aber ich weiß, dass es dieses Zimmer hier gibt, das ist nicht so weit entfernt. Es gibt ein paar kräftige Herren in der ersten Reihe oder zweiten. Hab mich schon hilfesuchend so ein bisschen hier umgeschaut gerade. Also es wird den einen oder anderen geben. Wenn ihr merkt, ich breche zusammen nach 3 Stunden, glaube ich, dass ich in guten Händen bin. Okay, schaut euch gerne die Folien an. Ich werde dann weniger sagen, manches aber doch noch erklären. Ich musste mich versuchen, Zeit zu gewinnen. Ich bin mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich noch nie in meinem Leben einen Vortrag zu Ende gebracht hätte. Und das hat mir meine liebevolle Schwiegertochter gesagt. Ich glaube, das war ein realistischer Blick. Insofern kann es sein, dass ich nicht alle Folien wieder hinbekomme. Gut, das schon als erste Einschränkung. Ihr habt jetzt aber gelesen, 6 unterschiedliche Themenbereiche, die wir uns anschauen wollen. Ich möchte euch direkt mitnehmen. Und die Frage stellen, moderne Süchte, digitale Ketten, ein Thema, wo ich mir sehr sicher bin, dass es wirklich jeden betrifft. Und wenn es Menschen geben sollte, die heute noch kein Handy haben oder die bestimmte Dinge nicht nutzen, dann glaube ich, sind das vielleicht etwas ältere Damen oder Herren oder sehr prinzipientreue Menschen. Die werden dann aber vielleicht in ihrem Umfeld, nämlich bei ihren Kindern oder zumindest in der Verwandtschaft oder Nachbarschaft oder in der Gemeinde ebenfalls Menschen kennen, die von diesem Thema betroffen sind. Sucht hat heute ein neues Gesicht bekommen. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Diese Sucht tragen die Menschen in ihrem Inneren, in ihrem Herzen, in all den Dingen, die wir nicht sehen. Normalerweise ist es so, wenn wir über Sucht reden oder dazu etwas hören, dann denken wir sofort an Alkohol, an Drogen, vielleicht an Nikotin. Aber wisst ihr was? Die Sucht, über die ich heute Abend hier spreche, oder die Süchte, die wir uns heute anschauen, sind Verhaltenssüchte. Die sind vielleicht viel leiser als manch andere Sucht, die ihr so wahrnehmen könntet. Aber diese Sucht ist allgegenwärtig. Warum? Und das ist ungefähr so Roland Antholzer formuliert, weil diese Sucht in der Hosentasche ist. Ich habe jetzt mein Handy gerade hier auf den Pult gelegt, aber sonst habe ich es auch in der Hosentasche. Und die Süchte, die wir heute behandeln werden, sind Süchte, die euch extrem nahe sind. Das Nahesein äußert sich an verschiedenen Stellen und Ebenen. Ihr seht jetzt hier in der Folie ständige Verfügbarkeit. Menschen werden wach mit ihrem Handy. Häufig mit der Ausrede, ich habe keinen Wecker mehr. Ich habe versucht, mit unserem 15-jährigen Sohn zu reden, bitte lass dein Handy abends außerhalb deines Kinderzimmers oder deines Zimmers. Mit 15 fühlt er sich wahrscheinlich nicht mehr ganz wie ein Kind. Das ist ein täglicher Kampf. Und da frage ich mich manchmal, werde ich in meiner Kompetenz als Vater richtig wahrgenommen? Weil der Effekt ist eigentlich der, dass das dann für 3 Wochen funktioniert. Und plötzlich merke ich wieder, oh, das Handy ist nicht an der Ladestation. Ich will jetzt aber nicht zu viel über meine Familie und über die Kinder und Schwiegertöchter und Ähnliches reden. Vielleicht habt ihr eigene Beispiele im Kopf. Und vielleicht kennt ihr das sogar selbst. Auf jeden Fall, mein Sohn erzählt mir dann, dass er keinen Wecker hat. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ihm einen ganz besonderen Wecker geschenkt. Einer, der sich irgendwie mit dem Hellwerden erst einschaltet. Ein Wecker, den er irgendwie per Zuruf wieder ausschalten kann. Gut, der kann nicht das Gleiche wie das Handy, aber wir haben ihm einen besonderen Wecker geschenkt. Ja, warum betrifft das Thema uns? Das eine war die ständige Verfügbarkeit. Man ist immer erreichbar oder man erreicht bestimmte Seiten im Internet. Was aber für viele Menschen heute wichtiger geworden ist, das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Und ich glaube, ich mir inzwischen auch nicht mehr, weil ich bin in einer anderen Altersklasse unterwegs. Aber wenn wir hier jüngere Leute hätten, und ich habe diesen Vortrag in ähnlicher Form schon mal vor einem Jugendkreis gehalten, da wusste ich, ich habe das Publikum vor mir, ich gucke jetzt gerade auch ein paar jüngere Geschwister an, ich habe ein Publikum vor mir, wo sowas wie soziale Bestätigung wichtig ist. Da sind es nicht nur die Sachen, die man in der Klasse oder im Studium trägt, sondern es ist etwas, dass man sich nach Likes, nach Followern und nach Reaktionen in bestimmten sozialen Medien geradezu sehnt. Ich habe eine Person kennengelernt, die hatte mir gesagt, für mich ist das Handy in gewisser Weise sogar eine emotionale Flucht. Wenn ich vielleicht mit bestimmten Themen überfordert bin, wenn ich irgendwie einem besonderen Druck ausgesetzt bin, dann kann das Handy die emotionale Flucht sein. Von Sorgen oder vielleicht sogar von Schmerzen. Und ja, wir werden uns ja mit dem Thema Sucht heute Abend beschäftigen. Das Ganze hat mit einer schleichenden Gewöhnung auf vielen Ebenen zu tun. Digitale Verhaltenssüchte, so lesen wir es hier, beginnen oft unsichtbar. Aber ich glaube, es gibt kaum etwas, was unseren Alltag mehr formen und erreichen kann und unsere Beziehungen zueinander, miteinander und im Übrigen auch zu Jesus selbst hin in Schwierigkeiten bringen. Unser Glaubensleben steht unter der Gefahr, dass etwas anderes über uns Macht gewinnt. Roland Antholzer hat mal definiert, was ist überhaupt Sucht? Wir haben uns gerade über einen speziellen Bereich unterhalten, über Verhaltenssüchte. Die Grundfrage ist erstmal, was ist denn eine Sucht? Eine Sucht ist ein Verhältnis von Bindung und Macht. Ein Mensch gerät im Grunde genommen sogar unfreiwillig in einen Bann, und er glaubt zunächst, deswegen ist es so gefährlich, dass er darüber Hilfe erfahren wird. Er glaubt, dass ihm Trost zukommen wird. Und er merkt nicht, wie Zug um Zug sein ganzes Leben plötzlich von einer fremden Macht beherrscht wird. Roland hat über viele Jahre mit suchtkranken Menschen zusammengearbeitet. Heute reden wir über digitale Süchte. Und seine zentrale Botschaft von Roland war schon damals, eine Sucht und auch eine Verhaltenssucht ist nicht nur eine körperliche Erkrankung, sondern diese speziellen Süchte haben etwas mit einer Beziehungsstörung zu tun. Eine Beziehungsstörung, die bei einer Sucht, bei einer Verhaltenssucht zwischen meinen Mitmenschen, meinem Gegenüber auftritt. Das kann die Ehe sein, das kann Freundschaft sein, das kann das gesamte Umfeld sein. Und genauso betrifft es auch meine Beziehung zu Gott. Sucht ist also etwas, was eine immer stärkere wachsende Bindung hervorruft. Und häufig ist es sogar so, das sehen wir jetzt auch wieder hier in der Folie, dass euer gesamtes Denken, Fühlen und irgendwann sogar euer Handeln durch diese Sucht bestimmt werden. Der Mensch, auch der Christ, hat die Kontrolle verloren. Die Fähigkeit, den Konsum richtig einzugrenzen, ist nicht mehr vorhanden. Die Abhängigkeit wird größer und im Grunde genommen, das ist vielleicht auch wieder ähnlich wie bei anderen Süchten, wird das Verlangen immer größer. Und das Typische, was wir dann von einem solchen Menschen hören, der von einer Verhaltenssucht geplagt wird, das ist vielleicht ein Satz, der hört sich so ähnlich an: Ich kann ohne das nicht mehr leben. Menschen kommen zu dem Urteil über ihr eigenes Leben, dass sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr anders leben. Und genau dieser Satz zeigt, dass ein Mensch süchtig ist. Es ist der Punkt erreicht, dass eine andere Macht über diesen Menschen, über diesen Christen, diese Macht, diese Position gewonnen hat. Und wir müssen ganz klar sagen, dass in der Schrift nur einer einzigen Person diese Machtausübung zusteht, gerade im Leben eines Christens, und das ist Gott selbst. Gott selbst ist derjenige, der eigentlich in unserem Leben überall Herr sein möchte. Derjenige, der unser Denken maßgeblich bestimmen sollte. Sucht ist demnach nicht nur eine Frage des Willens, sondern eben auch gleichzeitig eine Machtfrage und sie gipfelt in der Frage, wer oder was regiert dein Leben? Wir kommen jetzt kurz zur Definition einer Verhaltenssucht. Eine Verhaltenssucht ist eine Form der Abhängigkeit, bei der es nicht um eine Substanz geht, sondern um ein bestimmtes Verhalten. Verhaltenssucht. Begriffe erklären sich häufig sehr gut, wenn man sie einfach mal unterteilt und in zwei Begriffe dividiert. Bestimmtes Verhalten kann Spielen, Kaufen, Internetnutzung sein. Und ja, dieses Verhalten wird zu einer zwanghaften Gewohnheit und dann beherrscht dieses Verhalten dein Leben. Ich habe jetzt exemplarisch uns für heute Abend 5 verschiedene Verhaltenssüchte aufgeführt. Es geht um den Bereich Social Media, Gaming, Pornografie, Streaming und Online-Shopping. Ihr merkt, all das sind keine Substanzen, aber auch wenn es keine Substanz ist, wir haben eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit auf diesen Punkt. Und ja, es gibt sogar Menschen, die sich darin in ihrer Identität verändern und die eben dort neue, schwierige Bindungen aufbauen. Sucht als Beziehungsstörung. Grundsätzlich sehnt sich jeder Mensch nach Stabilität. Menschen suchen Sicherheit. Und sie finden in dieser Suche aber in dem Moment nicht mehr Gott, sondern dieses Suchtmittel. Menschen suchen nach Trost. Menschen, die in Schmerzen, in Einsamkeit oder in Trauer sind, sie suchen Trost. Sie finden aber vielleicht Betäubung. Und ja, Menschen haben auch diese Sehnsucht nach Anerkennung. Deswegen Likes, Follower, Erfolge im Spiel, das definieren sie als ihre Wertschätzung. Bei manchen ist es so, dass sie einfach nur sagen, ich möchte, und das ist das Einfallstor, einfach mal so ein bisschen den Stress hinter mir lassen. Einfach ein bisschen relaxen. Sie fühlen sich vielleicht im Beruf, in der Familie, wo auch immer überfordert. Und durch diese digitale Suchtmöglichkeit, durch diese Optionen, meinen sie im ersten Schritt, dass damit vielleicht sogar dieses Bedürfnis gestillt wird oder gelindert wird. Sucht ist eine Beziehungsstörung zu sich selbst, zu Gott, zu anderen Menschen und letztendlich natürlich auch zu den digitalen Medien selbst, weil man mit den digitalen Medien einfach nicht mehr richtig umgehen kann. Digitale Medien sind ja auch zunächst einmal nur ein Werkzeug. Und ich finde es manchmal schwierig, dass wir natürlich auch von der christlichen Seite her in Social-Media-Bereichen vertreten sind. Aber das richtig zu beherrschen und das Werkzeug richtig zu nutzen, ist eine große Herausforderung. Wir kommen nun zu einer nächsten Frage, und zwar zu der, wie entstehen solche Süchte? Das haben wir gerade schon kurz betrachtet. Überforderung, Einsamkeit, Langeweile und ich könnte auch noch Verletzungen nennen. Teilweise sind es sogar traumatische Erlebnisse. Das Erlebnis von Ablehnung und Ähnlichem, und das soll jetzt durch den Konsum von Social Media betäubt werden, zurückgedrängt werden. Gleichzeitig sind diese Punkte, die ich gerade genannt habe, auch Ursachen. Und ihr seht jetzt hier eine Folie, wo ich die verschiedensten Ursachen für digitale Verhaltenssüchte einmal zusammengetragen habe. Das Muster der Sucht ist in allen Fällen identisch. Schritt für Schritt gelangt der Mensch in mehr Abhängigkeit. Das ist wie beim Alkoholiker, der auch immer mehr braucht und durch verschiedene Phasen in eine immer schwierigere Abhängigkeit gerät. Das psychologische Muster dahinter ist genau dasselbe. In der ersten Phase hat man das Bedürfnis, ich möchte mich einfach nur besser fühlen. Hört sich doch gut an. Ich möchte mich einfach nur besser fühlen. Mein innerer Schmerz soll mal zurückgedrängt werden. Oder die innere Leere, die ich spüre, die soll ja nur etwas gefühlt werden, abgelenkt werden. Dann startet aber die Phase 2 irgendwann und irgendwann wird das Ganze zu einer immer größer werdenden Gewohnheit. Das Verhalten wird zur Routine und was auch interessant zu beobachten ist, die Schwelle sinkt immer weiter. Und die dritte Phase ist dann die, wo ein Mensch zu diesem gerade von mir zitierten Satz kommt, ich kann nicht mehr, weil dann sind diese ersten beiden Phasen durchlaufen und der Mensch gerät in diese Bindung. Das Suchtverhalten beherrscht ihn plötzlich. Wir sehen in der nächsten Folie dieses Muster auch nochmal dargestellt. Erst der Anreiz, das Verlangen, es folgt die Handlung. Und das Interessante ist, es kommt zu einer kurzen Erleichterung, dann folgt aber im Grunde genommen in diesem Kreislauf oder in diesem Muster regelmäßig eine Verstärkung. weil unser Gehirn mitarbeitet und das Ganze als Belohnung abgespeichert wird. Das Reizangebot muss dementsprechend größer sein. Der Konsum steigert sich. Die Entlastung dauert vielleicht gar nicht so lange an, wie man es erhofft hat. Und wir sehen, dass es wirklich so ist, als ob wir über stoffgebundene Süchte sprechen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe in der Seelsorge, die zum Beispiel verschiedene Formen von Marihuana, von welchen Drogen auch immer nehmen, dann ist der Effekt immer der, dass es verstärkt werden muss. Und auch hier ist es so, dass die Verstärkung von digitalen Süchten durch die Gewöhnung in neue Sehnsucht, in neue Kreisläufe einmündet. Und das Ganze wird vielleicht sogar immer schlimmer und schneller. Das sind nämlich Prozesse, die sich selbst verstärken. Und ich möchte noch einen Satz mitgeben, den findet ihr, glaube ich, nicht auf der Folie. Den fand ich sehr interessant. Solche Verhaltenssüchte gelten in dem ersten Moment als kurzfristige Erleichterung. Aber sie führen immer oder sehr häufig, und das ist das Gegenteil, in eine langfristige Bindung. Interessant. Kurzfristige Erleichterung, langfristige Bindung. Warum? Weil Dinge, die uns kurzfristig diese Erleichterung geben, sind nicht die Dinge, die zu einer echten Heilung führen. Dein Herz bleibt nämlich leer. Und dann brauchst du immer mehr, um dein Herz zu füllen. Du willst das genau das gleiche Gefühl oder noch eine Stärkung dieses Gefühls erreichen. Das nennt man dann als Fachbegriff Toleranzentwicklung. Dein Körper und deine Psyche gewöhnen sich an den Reiz. Man braucht immer mehr. Mehr Zeit online, mehr Käufe, mehr intensive Inhalte. Um im Übrigen nur die gleiche Wirkung zu erzielen. Stoffgebundene Süchte. Das ist das klassische Zeichen von Sucht. Ich muss dazu sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, auch auf die Gefahr, dass ich zeitlich ein paar Sekunden rauslaufe. Ich selbst habe ja zur Seelsorge vielleicht auch verschiedene Verbindungen und eine, die mir gerade eingefallen ist, das war die Zeit, als meine Frau eine Krebserkrankung hatte, die immer fortschreitender war, immer bedrohlicher wurde und die immer mehr Eingriffe erfordert hat. Und in der ersten Phase war das so, dass man ihr dann zur Linderung das erste Mal Marihuana oder eine andere Droge verabreicht hat. Das war für mich so, ich habe meine Frau in Anführungszeichen glücklicherweise nie betrunken gesehen, aber als sie diese Droge genommen hat, da hat sie erstmal gesagt, ich fühle mich gut. Die war so richtig begeistert. Also die hat auch plötzlich ihre Krankheit nicht mehr gesehen, sondern die hat sich für diesen Moment richtig wohlgefühlt. Als wir dann am Sterbebett standen, nach 4 Jahren einer Krebserkrankung steht man am Sterbebett und man sieht dann plötzlich die Ärzte, wie die jetzt diese Droge, wie nennt man das, also eingestellt haben, wie kann man das nennen? Nicht absetzen, nein. Also die Intensität wurde immer größer, also die genau, die Dosierung, genau, die Dosierung, Dankeschön, ist sozusagen auf das Maximum eingestellt worden, weil man ja ohne Schmerzen dann sterben soll. Und dann hat der Arzt mir irgendwann gesagt, wissen Sie was, Ihre Frau bekommt inzwischen eine Dröhnung, die würde jeden anderen fitten Menschen sofort umhauen. Ich habe das jetzt gerade erzählt, weil Süchte führen zu diesem immer mehr, zu dieser immer höheren Dosierung. Es gibt am Ende keinen Zurück mehr. Und was Menschen in diesem Bereich plötzlich verkraften, das ist dann enorm. Und meine Frau hat 60 Kilo gewogen. Und ich glaube, ein 120 Kilo Mann wäre umgefallen. Bei der Hälfte der Dosis. Also man wird nach einiger Zeit so abhängig, dass die Dosis einfach nicht mehr reicht. Und man denkt dann, dass es auch ohne die Dosis gar nicht mehr geht. Und bei manchen Menschen, auch bei digitalen Süchten, entstehen wirklich Entzugserscheinungen. Auch Entzugserscheinungen prägen digitale Verhaltenssüchte. Kontrollverlust. Was bedeutet das? Der Betroffene kann das Verhalten nicht mehr steuern. Und das erste Indiz ist, er setzt sich Grenzen, oder vielleicht kennst du das von dir selbst. Du setzt dir eine Grenze, aber du merkst, ich kann diese Grenze nicht mehr halten. Ich setze gerade die Grenze und 20 Minuten später habe ich diese mir selbst gesetzte Grenze schon wieder überschritten. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet dann, dass diese Menschen, vielleicht auch du selbst oder andere Betroffene, sich anfangen zu schämen. Weil man sich selbst hinterfragt. Warum passiert mir das immer wieder? Und gleichzeitig kann der Punkt eintreten, dass man sich sogar hilflos fühlt. Dass man irgendwie denkt, ich werde aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommen. Das ist eine psychologische Erklärung gerade gewesen. Die seelsorgerliche Erklärung ist die, dass jemand anderes eine Fremdherrschaft ausführt. Jemand anderes als Gott regiert dein Leben. Deine eigene Entscheidungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Du bist sozusagen nicht mehr Herr in deinem eigenen Haus. Und jetzt möchte ich direkt als Trostwort euch mitgeben, weil ich das auch, ich denke, schon versucht habe, hier deutlich darzustellen. Ihr dürft jetzt vor Augen haben, dass Kontrollverlust nicht gleichbedeutend ist mit Schwäche oder einem schlechten Charakter. Es ist teilweise nämlich auch ein Zeichen dafür, was von eurem Gehirn ausgeht, und dass eure Seele oder die Seele von den betroffenen Menschen Hilfe braucht. Ja, ich habe gewartet, um euch die Gelegenheit zu geben, die Folie anzuschauen. Im weiteren Verlauf ist es auch so, dass ich weniger Folien habe. Das ist schon mal zu kurze Erläuterung. Dann werde ich weniger Pausen haben. Ich hoffe, die brauchen wir auch nicht. Die Frage ist, was fehlt uns in solchen Momenten wirklich? Was fehlt uns wirklich? Und ich kann euch sagen, Menschen, die in solchen notvollen Situationen sind, die suchen nach echter Gemeinschaft. Die suchen nicht mehr das virtuelle Lösungskonzept. Sie suchen nach echter Gemeinschaft. Keine oberflächlichen Verbindungen mehr von meinen 5000 Facebook-Freunden. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Social-Media-Bereichen ist. Sie suchen nach Intimität und Liebe. Und nicht nach Pornografie. Im Sinne eines vielleicht Ersatzstoffes. Warum? Weil das Ganze nicht funktioniert und zum Beispiel in immer mehr Isolation oder Abhängigkeit führt. Menschen fehlt der Blick nach Sinn und Erfolg, nach Selbstwert, nach Freude und vor allen Dingen nach Geborgenheit in Gott. Wir schauen uns jetzt noch eine weitere Frage an. Die haben wir aber auch schon kurz angesprochen, nämlich warum sind jetzt diese modernen Süchte so gefährlich? Das ist jetzt vielleicht eine kleine Erinnerung schon zu dem Vortrag. Ein Grund war die ständige Verfügbarkeit, ein zweiter Grund war die niedrige Einstiegshürde. Das sehe ich, und also vor allen Dingen bei dem Thema Pornografie. Die Einstiegshürde ist so, dass heute 12- und 13-Jährige einen Erstkontakt haben, der liegt bei 50-60%. Und das unterscheidet übrigens nicht Christen und Nicht-Christen. Ich habe in Vorbereitung dieses Vortrages mir ganz viele Statistiken gezogen. Wenn jemand interessiert ist, könnte ich die auch mal zeigen. Es gibt viele empirische Erhebungen, viele Statistiken von verschiedensten Instituten auch. Und es geht daraus hervor, dass sowohl die Corona-Zeit besonders prägend war, aber auch im Allgemeinen eine sehr eindeutige Tendenz, wo das Alter untersucht wird, wann finde ich den Zugang zu dieser digitalen Sucht. Es ist eine unsichtbare Sucht, war der dritte Punkt. Und wisst ihr was? Den Punkt habe ich, glaube ich, noch nicht genannt. Die meisten fühlen sich noch einigermaßen anerkannt. Weil wir sehr schnell sagen oder das Gefühl vermitteln, das macht doch jeder. Wer hat denn damit kein Problem? Ich könnte euch die Prozentzahlen sagen und es sind deutlich immer über 50%, die mit bestimmten Themen Probleme haben. Und das stimmt fast. Sehr viele Menschen haben damit ein Problem. Fast jeder macht es. Aber das kann ja nicht eine Begründung sein, dass ich jetzt in meiner Sucht verhaftet bleibe. Es kann ja nicht normal sein, dass ich als Christ in digitalen Süchten gebunden bin. Und ich möchte jetzt euch noch einen Selbstcheck vorstellen als Warnzeichen digitaler Verhaltenssüchte. Und diese Unterlagen habe ich unter anderem aus der GIP mir heraussuchen dürfen, aus den Schulungsunterlagen. Das sind nämlich typische Warnzeichen für eine Verhaltenssucht. Kontrollverlust, Vernachlässigung von Pflichten. Ich könnte jetzt wieder sehr persönlich werden, weil ich immer die Beispiele vor Augen habe. Ja, eigentlich mache ich das ganz gerne und dann kann man sich vielleicht selbst daran erinnern. Also ich kenne so viele Menschen, die genau diesen Kontrollverlust haben. Da bekommt jemand eine Aufgabe, da soll jemand ein Meeting machen, da soll jemand vielleicht zu einer Bibelstunde kommen. Kontrolle verloren, Vernachlässigung von Pflichten. Ein Riesenpunkt, den werden wir noch vertiefen, ist die Heimlichkeit des Konsums. Ihr könnt euch das gerne weiter durchlesen. Ich kenne Christen aus Gemeinden, die sonntags morgens nicht zum Gottesdienst kommen können, weil sie die Nacht über durch digitale Ketten nicht in den Schlaf gekommen sind und dann gegen morgen vielleicht einschlafen, wenn eigentlich der Gottesdienst starten sollte. Oder wir mit der stillen Zeit starten könnten. Was sind Risikofaktoren? Welche Menschen oder welche Menschengruppen sind besonders betroffen? Dies zu erkennen ist wichtig, weil ein Grundprinzip der Seelsorge ist es, Dinge präventiv so früh wie möglich zu erkennen. Menschen, die zum Beispiel in Einsamkeit oder Isolation leben, neigen mehr dazu, in digitale Süchte abzugleiten. Ihr seht hier eine weitere Folie. Da habe ich euch die Risikofaktoren aufgeführt. 4 Risikofaktoren: Einsamkeit, Stress, fehlende Grenzen, dauernde Verfügbarkeit. Und jetzt kommen aber auch mal Schutzfaktoren dazu. Wirkliche Beziehungen, Verbundenheit, Freundschaften, enge Gemeinschaft, Strukturen. Und wir kommen später noch zu dem sogenannten Rechenschaftspartner, zu dem Punkt geistige Orientierung und auch zu gesunde Pausen, die man sehr pragmatisch anwenden kann. Wir schauen uns jetzt zunächst noch einmal an, was passiert eigentlich auf die digitale Sucht, Social Media und Internet. Die sogenannte unsichtbare Falle. Die erste Ausrede ist, womit häufig alles startet: Ich will ja nur kurz mal eben reinschauen. Und aus diesem Kurz wird plötzlich eine Stunde. Ich denke, dieses Phänomen kennen einige von euch. Doch was steckt eigentlich dahinter? Was passiert im Gehirn? Social Media stimuliert dasselbe Belohnungssystem wie Alkohol, Glücksspiel und ähnliches. Das Prinzip ist das gleiche. Jeder Like, jede Benachrichtigung führt dann zu einem sogenannten Dopaminschub. Und Dopamin, das ist ein Glückshormon. Das Glückshormon des Gehirns. Das ist ein Botenstoff im Gehirn, dass du dich angenehmer fühlst. Dieses Hormon, dieser Botenstoff wird ausgeschüttet und das führt bei dir dazu, dass du dich in den Momenten freudiger fühlst, etwas als Belohnung empfindest, motivierter bist. Aber über dieses System wirst du selbst gekapert. Seit einiger Zeit gibt es einen Begriff oder eine Abkürzung, die nennt man FOMO. Ist keine Phobie. FOMO. Das ist die Abkürzung für Fear of Missing Out. Auf Deutsch gesagt, es ist die Furcht oder die Angst, etwas zu verpassen. Das Gefühl, dass man irgendetwas besonders Wichtiges, Spannendes oder Schönes nicht erlebt hat. Man war nicht dabei. Und diese Angst treibt Menschen dazu an, ständig das Smartphone in der Hand zu haben. Ständig. Symptome von FOMO sind dann eben dieses ständige Checken. Eine latente Unruhe. Und teilweise auch sogar Minderwertigkeitsprobleme, Minderwertigkeitsgefühle, die im Vergleich zu anderen entstehen. Und was man ja auch sagen kann ist, deswegen haben ja die Handyhersteller schon extra so einen Neidmodus jetzt gemacht. Ist ja ganz nett, ne? Jetzt bringen die uns dann in den Neidmodus und dann ist die gesamte Lichtbeschallung so, dass ihr dann doch noch etwas länger dabei bleiben könnt. Und vielleicht die Chance, dass ihr doch nochmal gut einschleift, besser wird. Ist doch sehr fürsorglich. Im Grunde genommen steckt hinter FOMO eine tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Bedeutung innerhalb einer Gemeinschaft oder es geht um bestimmte Bedürfnisse, die Gott sogar in uns hineingelegt hat. Aber wenn Gott solche Bedürfnisse in uns hineinlegt, dann ist er auch derjenige, der in der Lage ist, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und es ist nicht das, was von außen auf uns zukommen kann oder was dann ein Bedürfnis befriedigt. Ich möchte kurz etwas zu Pornografie sagen und einfach nur sagen, dass dieser Begriff für mich sehr zutreffend ist. Den seht ihr gleich nicht in der Folie, wir können die Folie aber trotzdem schon mal einblenden. Und zwar ist es eine stille Epidemie. Die Überschrift heißt stille Epidemie. Man sieht nicht, wie viele Menschen von dieser Epidemie ergriffen sind. Und wir wissen aber, dass es bei Männern 80% sind und die Frauen liegen bei 75%. Es gibt unterschiedliche Statistiken, aber die Tendenz wird in diese Richtung gehen. Viele Menschen und auch Christen geraten in Abhängigkeit. Und ich habe gerade im Umfeld von jungen Menschen erlebt, dass damit Beziehungen zerstört werden, dass damit Vertrauen des anderen untergraben wird und dass im Grunde genommen, das ist besonders schmerzhaft, ich würde sagen häufiger für Frauen als für Männer, dass das Selbstbild beschädigt wird. Weil wenn ich vielleicht als Frau weiß, was mein Mann die ganze Zeit tut oder mein Freund, mein Verlobter, wie auch immer, dann untergräbt das eventuell als Frau mein eigenes Selbstbild. Weil ich mich dann anfange, vielleicht noch mehr zu vergleichen. Und ich habe, das ist wieder so ein kurzer Exkurs, muss ich sagen, in der Seelsorge mit Menschen zu tun, die genau das berichten. Die Sexualität mit ihrer Frau erleben, aber an jemand anderes denken. Es gibt ganz, ganz viele Dinge und das, was wir visuell gerade aufnehmen und noch über die Tonspur und mit einer gewissen Intensität, das wird unser Herz zerstören. Und damit auch viele Beziehungen gefährden oder zerstören. Wir hätten als weiteren Punkt noch Gaming und Spielsucht, Online-Casinos und als letzter Punkt, den möchte ich auch noch nennen, die sogenannte Kaufsucht. Ja, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Das Video kann ja auch noch geschnitten werden, habe ich mir erklären lassen. Weil ich habe dann doch wieder einen familiären Bezug. Da denke ich dann an eine Person, die mir nahesteht. Und es ist ja heute alles so viel einfacher geworden, mal eben was im Internet zu bestellen. Und früher hatten wir große LKWs, die Dinge transportiert haben. Heute haben wir so kleinere LKWs. Die kommen immer vor die Haustür gefahren, kennen den Ablageort. Und ich habe das Gefühl, unser Haushalt ist ein Paketversand geworden. Also das, eigentlich der erste schellt so gegen 7 Uhr an und der letzte kommt noch um 19 Uhr, 20 Uhr. Ich bin glücklicher Ehemann. Warum? Weil meine Frau die Pakete wieder selbst zu der Packstation dann hinfährt. Das muss ich im Regelfall nicht machen. Das habe ich jetzt versucht, ein bisschen lustig zu erklären, aber auch Kaufsucht ist eine Abhängigkeit. Ich kenne Menschen, auch wieder in der Seelsorge, die deswegen verschuldet sind. Die haben sich so viel eingekauft, das war alles so einfach, so toll. Bei uns ist das immer ganz extrem, wenn wir im Urlaub fahren. Da müssen ja noch ein paar Sachen eingekauft werden und dann wird aber aus das, was eingekauft wird, vielleicht nicht nur die eine Badehose, die wir brauchen und vielleicht noch ein spezielles Handtuch. Das sind dann manchmal ein paar Artikel mehr. Also ich glaube, jeder wird sich irgendwo wiederfinden und jeder steht unter der Gefahr, in dieser digitalen Sucht zu geraten. Und jetzt möchte ich euch noch einen Punkt erklären, der mit Sucht fast immer einhergeht. Sucht und Scham bilden ein Begriffsbeispiel. Das ist ein ganz gefährliches Paar, Sucht und Scham. Und wisst ihr, was Scham bewirkt? Auch in unseren Gemeinden, in unseren Familien, egal wo wir uns bewegen, Scham ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur Freiheit. Wenn Menschen nie über ihre Probleme, über ihre Süchte reden, werden sie da drin mehr und mehr versklavt werden. Scham bewirkt Isolation und Rückzug. Scham bewirkt Verheimlichung des Problems und es ist kombiniert mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Und das Ganze führt zu einer Verstärkung des von uns jetzt schon kennengelernten Suchtkreislaufes. Viele Betroffene, ich würde sogar sagen 90%, schämen sich und sie schaffen es nicht, ihr Schweigen zu brechen. Sie haben nicht den Mut zur Offenheit. Sie haben keine Hoffnung mehr auf Veränderung. Und die Frage ist, wie durchbrechen wir diesen Kreislauf? Ein weiterer Satz, den ihr bitte euch so versuchen könntet, auswendig zu lernen, das ist jetzt kein Bibelvers, aber ich finde den Satz dennoch wichtig. Sucht, digitale Süchte vor allen Dingen, wachsen im Verborgenen. Sucht wächst im Dunkeln. Und Freiheit, zu die uns Jesus beruft, die wächst im Licht. Ist das nicht interessant? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. In der Dunkelheit wächst die Sucht, die Freiheit wächst im Licht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Schamgrenzen liegen lassen und in der Gemeinde Vertrauenspersonen haben, die als Seelsorger so verschwiegen sind, dass andere Menschen sich trauen, dort auch ihre Not zu platzieren. Und wisst ihr, was ich erlebe? Dass genau das nicht passiert. Und zwar auf mehreren Ebenen nicht. Erstens, es gibt die Seelsorger nicht. Zweitens, es gibt die verschwiegenen Menschen nicht. Und das ist fast noch viel schlimmer. Weil jemand, der in der Seelsorge erlebt hat, dass sein Vertrauen gebrochen wird, der wird nicht mehr zu einem Seelsorger gehen wollen. Der ist massiv geschädigt worden. Und genau das führt dazu, dass Menschen zum Beispiel, das ist ein Riesenthema, finde ich, Klaus, warum findet manchmal Seelsorge nicht in der eigenen Gemeinde statt? Weil man natürlich nicht die Dinge, die uns süchtig gemacht haben, irgendeinem Bruder, einer Schwester und geschweige denn den Ältesten sagen möchte. Ich kenne aber auch den anderen Fall, da muss ich sagen, da haben sich Menschen getraut, in einer betreffenden Gemeinde, sind zu den Ältesten gegangen und sind bitter enttäuscht worden, dass sie am Ende gehört haben, wie die Frauen der Ältesten über diese Dinge in anderen Frauengruppen gesprochen haben. Das ist jetzt Realität. Ich könnte euch diese Beispiele sagen, ich könnte euch die Gemeinden nennen, weil wir über das Agando College mit so vielen Menschen zu tun haben, dass ich auch immer wieder Anfragen in der Seelsorge bekomme von Menschen, die außerhalb einer Gemeinde sind. Deswegen verstehe ich, dass viele Angst haben, überhaupt etwas zu sagen. Das Vertrauen ist das Wichtigste. Und deswegen sage ich, die Seelsorge beginnt bei einer Vertrauensperson. Das muss nicht der Experte sein, der in jeder Hinsicht überall ausgebildet ist. Das Erste, was du brauchst, ist das Vertrauen zu einer Person. Solange du als Mensch, solange die Geschwister in unserer Gemeinde ihr Problem verbergen, hat die Sucht ein einfaches Spiel. Erst wenn das Verborgene ans Licht kommt, kann der Heilungsprozess beginnen. Warum beginnt bei so vielen der Heilungsprozess nicht? Weil es immer noch verborgen ist. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist auch Gemeindepraxis. Ich habe schon mal das Gegenteil erlebt. Es gibt ja noch diesen anderen Extremfall, dass Menschen dann in eine Gemeinde kommen und die kennst du noch kaum und schon erzählen sie ihren gesamten Sündenkatalog. Wie schlimm das und das und das ist und was mir da passiert ist. Ich habe junge Menschen kennengelernt, die haben gesagt, weißt du was, ich kann dich erst kennenlernen, wenn ich mit der Pornografie so fertig bin. Dann wird das direkt in so einem ersten Gespräch eingebaut. Ich kann gerade keinen kennenlernen, weil eigentlich muss ich davon befreit werden. Es ist jetzt nicht lustig, was ich damit nur sagen will, es gibt auch ganz andere Konstrukte plötzlich, warum man etwas im Verborgenen hält oder warum die Heilung erst gar nicht starten kann. Die Bibel sagt uns in Römer 7, Vers 15, dass du in solchen Dingen dann ein Knecht der Sünde bist. Du tust genau das, was du eigentlich nicht mehr tun willst. Du lässt nicht das, was du eigentlich lassen möchtest. Und eigentlich bist du ja durch Christus selbst freigemacht. Und dieses Freisein ist ja eine Erfahrung, die man auch wirklich als Mensch erleben kann. In Galater 5, Vers 1 lesen wir, so steht nun fest in der Freiheit, zu die uns Christus berufen hat, befreit hat. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft belasten. Das Ziel seelsorgerlicher Arbeit, und das möchte ich hier auch betonen, und auch dieses Vortrages ist es nicht, dass ich jetzt hier eine Riesenshow von moralischen Ermahnungen euch zukommen lasse. Sondern eigentlich ist es die Einladung zur Freiheit. Wir sollen lernen, dass wir zur Freiheit berufen sind. Und die Freiheit beginnt damit, dass Menschen anfangen, über ihre Probleme zu reden. Freiheit ist zwar nicht die Abwesenheit von Versuchungen, aber Freiheit ist die Fähigkeit zu widerstehen. Und wodurch? Durch die Kraft Gottes. Diesen Kampf, den du vielleicht führst, den andere führen, der kann dann siegreich werden, wenn die Kraft Gottes zum Einsatz kommt. Die Kraft Gottes einen Menschen mehr und mehr erfüllen kann. Freiheit ist möglich. Es ist nicht nur eine Illusion. Ich könnte euch jetzt wiederum praktische Beispiele erzählen von Menschen, die frei geworden sind. Aber auch diese Freiheit ist ein Geschenk Gottes. Roland Antholz hat auch mal was zum Thema Heilung gesagt. Sie beginnt dort, nicht wo du in erster Linie bestimmte Techniken beherrschst, bestimmte Disziplinmuster erfüllen kannst, sondern wisst ihr was? Freiheit beginnt dort, wo Wahrheit sich breit macht, wo du in der Realität, also in der Wahrheit, deine eigene Situation vor Gott annimmst und wo du gegenüber Gott im ersten Schritt ehrlich wirst. Das zweite, was mit Heilung zu tun hat, ist Annahme. Du brauchst Menschen, von denen du merkst, ich bin trotz meiner Sucht herzlich angenommen. Es gibt Menschen, die mich deswegen nicht anklagen, die mein Versagen mir ständig vor Augen führen. Und es gibt sogar Menschen, vor denen muss ich mich vielleicht nicht schämen. Und ja, das wiederum führt dann zu einer geistlichen Neuorientierung. Deine Sehnsucht geht weg von der Sucht hin zu Jesus. Auf ihn richtest du deinen Blick aus. Warum? Weil er derjenige ist, der dir wirklich Trost schenken kann und der dir eine neue Identität schenkt. Das werden wir morgen in einem Männervortrag hören. Da geht es um Identität. Die neue Identität, die wir durch Jesus erlangt haben, geschenkt bekommen haben. Was ich auch noch sagen möchte, ich muss mich jetzt in meinen Folien hier schon ein bisschen beschleunigen. Die 3 Stunden waren nur eine Androhung, also ich habe schon noch Mitleid mit euch. Und ihr habt wirklich bisher gut durchgehalten. Jetzt kommt eine kleine Motivationsrede. Ich bin ja auch nicht morgen schon wieder da, ne? Also morgen für die Männer nochmal. Und Sonntag darf ich hier in der Gemeinde predigen. Aber vielleicht schafft ihr noch so 10 Minuten zuzuhören. Und schafft ihr das wohl? 10 Minuten kann ich mal... Schafft ihr das wirklich? Ja, ich glaube, ihr seid euch nicht so ganz sicher. Ich lasse jetzt hier nochmal die Uhr laufen. Ja, okay. Was ich mich interessant finde, Seelsorge gründet sich auf Wahrheit, die Realität beim Namen nennen, auf Liebe, Annahme ohne Verurteilung und auf Gnade, weil Gott schenkt uns die Kraft zur Veränderung unverdient. Wenn Menschen im Übrigen in ihrer Identität zu Jesus gefestigter sind, neigen sie weniger zu entsprechenden Verhaltenssüchten. Wenn ein Mensch weiß, du bist geliebt, 1. Johannes 3, Vers 1. Wenn sie wissen, ich bin angenommen, Römer 15, Vers 7. Und ja, Galater 5, Vers 1, ich bin eigentlich zur Freiheit berufen. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Du bist und bleibst ein Kind Gottes. Was sind nun die Wege zur Veränderung? Das ist der letzte Aspekt, den wir hier behandeln werden. Es gibt 4 Schritte zur Heilung. Ich möchte den Vortrag jetzt nicht enden lassen, ohne nicht kurz den Weg zu skizzieren. Was sind denn die konkreten Schritte zur Heilung? Der erste Schritt lautet erkennen, die Wahrheit über die eigene Sucht annehmen. Bekenntnis, das Verborgene ans Licht bringen. Das dritte, Gemeinschaft, nicht alleine kämpfen, such dir jemand, mit dem du diesen schweren Weg gehst. Und ja, wir kommen dann noch zu verschiedenen praktischen Schritten. Beispielsweise, um digitale Sucht zu begrenzen, kannst du tatsächlich die Bildschirmzeit an deinem Smartphone aktivieren. Du kannst Apps vom Handy nehmen, die dir besonders viel Zeit kosten. Du kannst, das mache ich seit einiger Zeit, alle Push-Nachrichten ausschalten. Man bekommt mich nur noch über einen einzigen Kanal. Alle anderen Push-Nachrichten habe ich ausgeschaltet. Du kannst die Entscheidung treffen, das Handy nachts nicht mehr im Schlafzimmer zu haben. Und du kannst dich vielleicht mal trainieren, ob du noch digital süchtig bist oder nicht, indem du sogenannte digitale Sabbate einführst, indem du einfach mal sagst, am Wochenende bin ich mal komplett offline. Ich würde meiner Frau immer sagen, durch den Beruf muss ich ständig erreichbar sein. Am Wochenende vielleicht nicht ganz so. Das wäre eine gute Zeit, um das mal zu trainieren. Was tun wir? Wir setzen dem Ganzen etwas Gutes entgegen. Das Erste, was du morgen machen kannst, ist, nicht mehr aufs Handy zu schauen, sondern morgens als Erstes zu beten. Das habe ich mir übrigens vorgenommen, zu sagen, das Erste, was du machst, wenn du deine Augen öffnest, wenn du wach wirst, ist beten. Und nicht der erste Blick aufs Handy. Das zweite ist mir noch nicht ganz gelungen, muss ich sagen. Wünscht sich meine Frau häufiger. Kein Handy mehr am Frühstückstisch. Schaffe ich nicht immer. Manchmal habe ich auch eine Ausrede. Oder feste Zeiten für Social Media wirklich festlegen und sie auch einhalten. Oder weißt du, was auch ein Kontrastprogramm ist? Du triffst dich wieder mit Menschen. Du suchst jetzt echte Begegnungen. Und nicht nur in deinem Handy. Und du musst lernen, das ist dir das größte Problem, dass du bei Langeweile automatisch mal das Richtige machst. Und nicht in der Langeweile genau in deine alten Muster zurückfällst. Und was ich euch noch mitgeben möchte, weil es hat was mit Heilung zu tun. Heilung ist kein Prozess, der irgendwie hier startet und sofort zu Ende ist. Heilung ist etwas, was in ganz langen Zeitetappen verlaufen kann. Und deswegen möchte ich dich motivieren, an diesen Beispielen zu sagen, ich gehe kleine Schritte. Du könntest sagen, jede Stunde, die du weniger scrollst, ist eine gewonnene Stunde. Du hast einen kleinen Sieg errungen. Und manche Menschen sind ja so perfektionistisch, die sagen dann, ich bin mit mir unzufrieden, wenn ich nicht alles sofort richtig hinbekomme. Darum geht es gar nicht. Es sind die kleinen Schritte, die zu einer Veränderung führen. Ein wichtiges weiteres Hilfsmittel ist, dass du dich analysierst, wieso passiert es mir immer wieder? Was sind deine inneren oder äußeren Auslöser? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was sind eure äußeren Auslöser, die euch in diese digitale Sucht hineinführen? Das könnten bestimmte Orte sein, das könnten bestimmte Zeiten sein, das könnten aber auch bestimmte Personen sein oder Situationen. Es gibt also äußere Auslöser und es gibt innere Auslöser, wie Gefühle, Einsamkeit, Stress, Scham, Wut, Traurigkeit. Auch das sind häufig Auslöser. Und jetzt kommt euer Rezept, jetzt wird's wieder praktisch. Ihr müsst euch vorher überlegen, was ihr dann macht. Ich versuche auch manchmal wirklich Menschen in der Seelsorge zu erklären, wenn du in die und die schwierige Situation kommst, dann musst du lernen, wie du damit umgehst. Du musst schon vorher im Kopf haben, wie reagiere ich, wenn dieser Auslöser auf mich trifft. Und du wirst feststellen, wenn du weißt, wie du reagierst, wirst du Momente der Versuchung hinter dir lassen. Du musst deinen Plan schon vorher festgelegt haben. Der letzte Punkt für heute. Ich möchte euch noch etwas zu den Gruppen, Institutionen, wie auch immer, benennen, die euch wirklich helfen können oder helfen sollten. Ein Ort der Veränderung, der Heilung muss die Gemeinde sein. Wenn die Gemeinde nicht ein solcher Ort ist, dann passt da etwas nicht. Gemeinden sind Orte, wo nicht verurteilt wird. Gemeinde sind Orte, wo es nicht um Oberflächlichkeit geht. Dieses erste, wie geht's dir? Und dann hat man aber nicht die Zeit, wirklich zuzuhören. Und selbst wenn das der Fall ist, das ist ja noch der einfache Fall. Ich sage, wenn ihr mit einer Seelsorge startet, dann müsst ihr sagen, hab ich ungefähr 20 Stunden Zeit. Weil das Erstgespräch, was ich aus der Seelsorge kenne, das dauert zwischen 3 und 5 Stunden. Das kann schnell 3 und 5 Stunden einnehmen. Bis Menschen soweit sind, und das ist übrigens ein Prinzip, was wir vor allen Dingen bei dem Armin Mauerhofer gelernt haben. Das hat der mir immer so wieder gesagt, dass Menschen gar nicht in dem ersten Seelsorgegespräch ihr wirkliches Problem benennen. Die tasten sich ja auch erstmal vor. Ne, dann sage ich mal das, dann sage ich mal das, dann sage ich mal das. Aber das eigentliche Problem wird noch gar nicht belangt oder benannt, Entschuldigung. Und deswegen braucht man Zeit. Und ihr habt mitbekommen, ich bin jemand, der auch gerne mal Dinge ausformuliert und redet und diskutieren kann. Ihr könnt euch mal vorstellen, ich habe tatsächlich mal Seelsorgegespräche geführt, 4 Stunden, und mein Sprachanteil waren 15 Minuten. Kann man sich nicht vorstellen, aber ich habe das mal gestoppt, also nachgeschaut. 4 Stunden Gespräch und ich glaube, ich habe 15 Minuten nur selbst etwas gesagt. Das heißt, Seelsorge beginnt mit dem Zuhören. Und nicht dass ich sofort eine Lösung nenne. Das ist ja total verrückt. Ich finde das immer so verrückt, wenn manchmal denken Leute in der Seelsorge, ich habe jetzt 10 Minuten zugehört und jetzt bin ich als Seelsorger gefordert, sofort die Lösung zu präsentieren. Das funktioniert nicht. Also Gemeinden sollen ein Ort sein, wo man ehrlich über seine Versuchungen sprechen kann. Ein Ort sein, wo derjenige Mensch, der ein gebrochenes Herz hat, gerne hinkommen kann. Der willkommen ist. Ein Ort, wo er neu wieder die Gnade Gottes erlebt. Die Familie als zweiter Ort. Was können Angehörige tun, wenn ihr vielleicht bestimmte Personen vor Augen habt? Zum einen, was ganz wichtig ist, ihr könnt euch selbst Hilfe holen. Ist das nicht super? Es gibt Menschen, da erlebe ich, dass die untergehen, verzagen, ausgezehrt sind, weil sie den Kampf alleine führen wollen. Manchmal vergessen sie Gott, aber manchmal vergessen sie auch, es gibt wirklich die Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Angehörige, gute Freunde hinzuzuziehen. Was aber auch eine Gefahr ist, und das ist eine Überlastung der Familie, das ist, dass man auf die Idee kommt, ich muss diese Person jetzt retten, hat das jemand gesagt? Ich glaube, es hat jemand gesagt, Dankeschön. Ja, das ist, Dankeschön, also gleich unisono fast. Und ich kenne das Gefühl, wenn mir manche Menschen in der Seelsorge begegnen, dann habe ich das Gefühl, du musst diesen Menschen jetzt retten. Du musst ja irgendwas tun, dem muss es ja endlich mal besser gehen. Das heißt, du gehst in diesem Gefühl unter, jemand retten zu wollen. Und die Rettung liegt in Jesus selbst und Seelsorge heißt, Menschen zu Jesus zu führen. Jesus ist der Retter der Seelen. Jesus ist derjenige, der ein krankes Herz gesund machen kann. Wir führen Menschen zu Jesus. Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden. Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden. Wodurch wird ein Jugendlicher zum Beispiel geschützt? Indem er zum Beispiel Eltern hat, die vorbildlich sind. Warum? Weil Kinder lernen durch Nachahmung. Kinder beobachten uns, wie gehen wir denn mit diesem Thema um? Was macht der Papa denn die ganze Zeit mit dem Handy? Oder was passiert da? Und Kinder, das ist auch etwas, was ich nicht konsequent genug durchgezogen habe. Und ich weiß nicht, unter uns sind ja noch einige Väter. Ich habe kleine Kinder heute hier gesehen. Ihr habt noch alle eine Chance. Regeln müssen nämlich durchgesetzt werden. Klare Grenzen machen wir nie gerne. Immer Stress. Morgen haben wir das Thema Männer und was wir für Männerbild haben. Männer wollen manchmal keinen Stress, oder? Wer will schon Stress haben? Und wir Männer brauchen auch keinen Stress, haben wir schon genug Stress. Frauen haben auch Stress. Ja, und Regeln setzen bedeutet, der Stresspegel wird erhöht. Das merke ich schon bei unserem 5-jährigen Sohn. Der kann schon richtig Stress machen. Was hilft Jugendlichen? Wie kann man schützen? Man kann mit denen gemeinsam Sport machen. Man kann mal mit denen was Gemeinsames machen. Man kann kreativ sein. Man kann an echten Erlebnissen arbeiten und nicht nur an digitalen Events. Dieser Vortrag schließt, dass ich euch noch mitgeben möchte, dass Gott selbst von sich aus sagt, ich habe ein Herz für Menschen, die süchtig sind. Ich habe ein Herz für denjenigen, der süchtig ist. Gott sieht dich nicht nur in deiner Sucht und nein, er verachtet dich auch deswegen nicht, sondern wisst ihr, wie Gott euch anschaut? Er schaut euch voller Erbarmen an. Warum? Weil er kennt eure Not, er kennt eure Verzweiflung und er kennt genau euren Scham. Und er sagt trotzdem zu dir, komm zu mir hin. Komm zu mir, wenn du schon so lange dich damit gequält hast, wenn du so beladen bist, dass du darunter zusammengebrochen bist. Er sagt dir, ich will dir, deiner Seele, deinem Herzen Ruhe geben. Amen. Ich bete noch mit uns zum Abschluss. Ja, Jesus Christus, du bist wirklich der Einzige, der unserem Leben wirkliche und echte Ruhe geben kann. Du hast mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. Jemand, der zerbrochen war, mit einer miesen Vergangenheit. Du hast diese Frau nicht verurteilt, sondern du hast sie in Liebe angenommen. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, von jemand, der alles auf den Kopf gehauen hat, der sein Leben irgendwie bespaßen wollte. Du hast ihn nicht nach Hause geschickt, sondern du bist ihm entgegengelaufen mit offenen Armen. Und selbst Petrus, der dich verleugnet hat, der ja vielleicht alles verbockt hatte, es ist derjenige, dem du Trost zugesprochen hast. Und du hast ihm sogar den Auftrag gegeben, besonders aktiv zu sein. Und das soll uns wiederum ebenfalls Trost schenken. Egal in welcher Lebenssituation wir sind, du bist derjenige, der auf uns wartet. Du bist derjenige, der uns voller Erbarmen und Geduld begegnet. Hilf du, dass wir im ersten Schritt auf dich zugehen. Schenk du uns deine Kraft zur Veränderung. Hilf du, dass wir unsere Schamgefühle, unsere verborgenen Dinge an den Tag bringen, dass du uns wieder neu mit deinem Licht ergreifen kannst und dass dort in diesem Licht Freiheit wachsen kann. Segne du jeden einzelnen Zuhörer, segne du die Gemeinden, in die wir zurückgehen, segne du Älteste, die hier sind, Menschen, die Verantwortung haben, segne du die Familienväter, die Mütter, aber auch durchaus Geschwister. Hilf du, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen, dass wir füreinander da sind, dass wir den anderen nicht aus dem Blick verlieren. Verändere du unser Herz, Herr. Wir danken dir für diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen durften, freuen uns auf morgen und geben dir neu die Ehre und danken dir, dass du derjenige bist, der alles neu machen wird, dem wir in Herrlichkeit und in Ewigkeit begegnen werden. Danke für deine große Liebe, für deine nicht endende Geduld. Amen.